könnt euch erstmal auf Mike freuen und dann freut ihr euch umso mehr auf Kay. Entschuldigung für die Stimme. Ich schreie so viel. So, könnt ihr eure Bibel in Psalm 92 aufschlagen? Ich möchte heute Nachmittag über Söhne des frischen Öls und bald werdet ihr sehen, warum das so heißt. Psalm 92 und Vers 11, ich lese das ausnahmsweise aus der Luther 2017 Übersetzung. Aus irgendwelchem Grund, weiß ich nicht. Ich habe in vielen verschiedenen deutschen und englischen Übersetzungen geschaut. Die tun alles mit dem Horn erheben in der Vergangenheit oder Gegenwart. Und aus irgendwelchem Grund, Elberfelder setzt das in der Zukunft, dass Gott das tun wird. Aber hier heißt es in der Luther-Übersetzung, aber du erhörst mein Horn wie bei einem Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Im Englischen heißt das, du erhebst mein Horn wie ein wilder Ochs. Eigentlich, Elberfelder sagt Büffel, das ist genau, was das ist, ein wilder Rindtier. Aber in dem Hebräischen ist es tatsächlich ein wildes Tier. Und merkt hier die Reihenfolge. Seid ihr noch da? Ja? Oder habe ich euch Angst gemacht? Mit wilden Tieren und so. Okay, die Reihenfolge hier ist sehr wichtig. Mein Horn erhört, und das spricht von, natürlich von Stärke und Autorität. Mein Horn erhört und dann kommt die Salbung mit frischem Öl. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig und diese Reihenfolge ist auch konsequent in der Bibel. Zum Beispiel in Jesaja 60 heißt es, steht auf und werde Licht, macht euch auf und werde Licht und dann wird die Herrlichkeit des Herrn über euch aufkommen. Erstmal macht man sich auf und dann kommt die Herrlichkeit des Herrn. Wie hier spricht es nicht. Dankeschön. Hier spricht es nicht, ich weiß nicht, was schlimmer ist, meine Stimme oder das ständige Schmatzen, aber deal with it, sagt man auf Englisch. So, erstmal, hier ist keine Passivität, wo wir einfach warten auf frischen Öl und dann werden wir aufstehen, sondern man steht auf in dem, was wir schon in Christus haben und dann kommt die Salbung mit frischem Öl. Wenn wir einfach passiv warten, was so viele Christen tun, sie warten auf die Bewegung des Heiligen Geistes, dass Gott etwas tut. Und manche haben sogar eine Minus-Passivität-Einstellung, wo sie sagen, wenn Gott etwas tun will, dann kann er das tun. Ja? Hier geht es nicht darum, sondern hier geht es darum, dass wir aufstehen, Licht werden und dann kommt die Herrlichkeit des Herrn über uns auf. Wenn wir einfach da sitzen in unserer Passivität, kommt nicht unbedingt die Herrlichkeit des Herrn auf. Ich sage nicht, es wird nicht geschehen, Gott kann das tun, aber wenn man aufsteht, die Verheißung ist da, die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und ich glaube, auch in Deutschland ist es sehr wichtig, dass wir aufstehen aus unserer Passivität, dass wir in Anspruch nehmen, das, was Gott durch Jesus Christus für uns schon getan hat. Und dann werden wir erleben die Herrlichkeit des Herrn in diesem Land, weil die Hoffnung der Herrlichkeit des Herrn ist Christus in uns. Nicht Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit, sondern Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Eine Person ist begeistert. Damit kann ich arbeiten. Also das ist alles, was nötig ist, um euch allen zu verpflichten. Okay? Diese eine Person hat mich so ermutigt, ich mag weiter. Okay. Die Reihenfolge finden wir auch in 2. Korinther 2 zum Beispiel, wo es heißt, Gott führt uns alle Zeit in einem Triumphmarsch und dann wird den Geruch der Erkenntnis Christi geoffenbart durch uns. Erstmal kommt dieses Aufstehen in dem Triumph, in dem Triumphzug. Wir marschieren in dem Triumphzug. Ich habe in einer Bibelschule irgendwo in Deutschland gelehrt und ein Schüler kam zu mir hinterher. Ich habe über diesen Vers gesprochen. Ein Schüler kam zu mir und sagte, in meinem Kommentar heißt das, dass Christus führt uns als Gefangene in dem Triumphzug. Und ich in meiner pastoralen Art habe gesagt, sowas von Schwachsinn. Und dann habe ich gemerkt, das war ein bisschen zu krass ausgedruckt für ihn. So, ich habe das nochmals formuliert. Ich habe gesagt, was für ein Blödsinn. Christus ist nicht gekommen, um uns gefangen zu nehmen. Wir waren schon Gefangene. Christus ist gekommen, um uns freizusetzen, aber nicht einfach freizusetzen und dann gehen lassen, sondern er hat uns freigesetzt und dann eingereiht in seine Armee. Und wie wir heute Morgen gehört haben, über die Armee der Morgenröte. Und wir sind prophetische Menschen, die warten nicht auf das Anzeichen der Morgenröte, sondern wir stehen auf wie David vor dem Sonnenaufgang und verkündigen die Zeit an. Jetzt ist die Zeit, jetzt stehen die Söhne Gottes auf. Und so Gott möchte etwas in uns hineingeben, wo wir aufstehen, wo in uns eine Gewalttätigkeit Gottes aufsteht und wo wir nicht, und versteht mich richtig, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Menschen sind nicht unsere Feinde. Wir haben unsichtbare Feinde. Aber wir dürfen da nicht einfach stehen und sitzen und warten, dass Gott etwas tut. Gott hat etwas schon getan. Jesus rief aus am Kreuz, es ist vollbracht. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, es ist vollbracht. Ja, sag das mit mir. Es ist vollbracht. Jesus hat den Sieg errungen. Jesus hat das Werk vollbracht. Und wir stehen auf in dem. Und wir nehmen das in unser Leben hinein. Das ist für uns nicht eine Doktrin. Das ist nicht für uns eine theologische Satzung, sondern das ist für uns Lebenswahrheit. Das ist für uns etwas, wo wir es nötig haben in jedem Bereich unseres Lebens. Gott möchte, dass wir aufstehen. Er möchte aus uns wirklich diese Wildtier machen. Und ich finde das interessant, dass genau das wurde über Luther gesagt, als die Reformation vor 500 Jahren anfing. Da haben die gesagt, ein Wildtier, nur sie haben das noch krasser ausgedrückt. Sie haben gesagt, Herr, ein Wildschwein ist losgeworden in deinem Weinberg. Weil er wirkte wirklich wild. Nicht aus einem Hass oder irgendetwas an Menschen, sondern er wirkte wegen dieser Gebundenheit der Religiosität in diesem Land. Und dieses Aufstehen hatte Auswirkungen in der ganzen Welt gehabt. Egal, was man über Luther persönlich denkt, dass er aufgestanden ist und dass er die Wahrheit des Evangeliums verkündet hat, hat eine Auswirkung gehabt in der ganzen Welt bis heute noch. Gott möchte etwas in diese Generation, nicht nur junge Leute, sondern eine gesamte Generation zusammen aufstehen. Und das nicht mehr uns zufrieden geben mit dem, was einfach ist. Gott möchte ein prophetisches Volk erwecken. Er möchte ein fürbittendes Volk erwecken. Nicht nur ein betendes Volk, sondern ein Volk, das in dem Riss steht zwischen dem, was eigentlich sein soll und dem, was eigentlich jetzt ist. Aufzustehen und zu verkündigen die Wahrheit Gottes in das Unsichtbare hinein. Gott möchte ein Wildtiervolk aufstehen lassen, dass wir aufstehen in dem, was Jesus uns gegeben hat. Und dann kommt eine Ausgießung des frischen Öls. Es wird nicht kommen in unsere Passivität, sondern es wird kommen, wo wir in dem Licht wandeln, was wir jetzt schon haben. Ihr wolltet Amen sagen, aber ihr habt vergessen. Okay, na guck mal in Zacharia, Kapitel 4. Zacharia, wenn es hilft, geht nach Matthäus und dann links. Es ist das vorletzte Buch in der Bibel. Zacharia 4. Und ich lese nur den 14. Vers. Aber um einen Hintergrund zu geben, Zacharia sieht eine Vision von zwei Ölbäumen. Und diese Lehre habe ich vorbereitet, bevor ich die zwei Ölbäume gesehen habe. Ne? Und er sah diese zwei Ölbäume und ein goldener Leuchter. Und er sagte, was sind diese zwei Ölbäume? Und die Antwort war, das sind Vers 14, da sprach er, dies sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Die beiden Gesalbten. Und in dem Buch Zacharia geht es darum, unter anderem, aber eine der Hauptthemen in der Prophetie von Zacharia ist diese Verbindung und sogar Vereinigung von den Königen und Priestern. Unter dem Gesetz, diese zwei Ämter waren getrennt. Ein paar Könige haben versucht, Priester zu sein, und sie wurden dermaßen aufmerksam gemacht, dass das nicht geht. Aber in Christus sind diese beiden Ämter zusammengekommen, die Gesalbten sind, die Könige und die Priester. In dem Buch Zacharia geht es um zwei Menschen hauptsächlich da, Josua, der hohe Priester, und Zerubabel von der königlichen Familie, von Juda. Und da hast du die beiden Gesalbten da. Aber was interessant ist, in dem Hebräischen, ich bin nicht fließend im Hebräischen, aber ich kann Englisch und Deutsch lesen. Im Hebräischen, ich weiß ein bisschen Hebräisch, Falafel und nicht viel weiter, ne? Aber in dem Hebräischen, dieses Wort für die beiden, jetzt fließt das Öl. Vorsichtig. Alles gut. Okay. Das war noch vielleicht schlimmer. Ja, so, das Wort da ist Bar Yitzka, und das bedeutet Söhne des frischen Öls. Söhne des frischen Öls. Hier kommen diese beiden Dinge zusammen. Söhne und frisches Öl. Ja. Die Söhne des frischen Öls, das sind die Königpriester, die Gott erweckt in diesen Tagen. Jesus ist gekommen, hat am Kreuz für uns, ist am Kreuz für uns gestorben, nicht nur damit wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben, sondern er hat sein Leben hingegeben, damit wir endlich das erfüllen, wozu wir geschaffen worden sind. Gott hat nicht gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild und lasst sie zum Gottesdienst gehen. Und er hat nicht gesagt, lasst uns Menschen schaffen und sie sollen unsere Sklaven sein. Vom Anfang an, in der Tat bevor der Grundlegung der Welt, Gott hatte es auf dem Herzen, Menschen zu machen, in seinem Bild ihm ähnlich zu werden. Und ich liebe die Art und Weise, wie das zum Ausdruck gebracht wird in 1. Mose 1, 26, wo es heißt, lasst uns, hier ist die Dreieinigkeit, wenn ich diesen Vers lese, ich lese nicht Gott mit britischem Akzent. Lasst uns Menschen schaffen. In unserem Bild. Uns ähnlich. Sondern wenn ich das lese, ich spüre die Oberfreude von Gott, der Dreieinigkeit, wo er sagt, es ist endlich soweit. Lasst uns Menschen schaffen in unser Bild, uns ähnlich. Und dann sagt er, und lass sie herrschen. Erstens, das unterstreicht, was wir heute Morgen schon gehört haben. Gott ist ein König. Er ist der König. Er ist ein souveräner Herrscher. Und er hat uns geschaffen in seinem Bild mit der Absicht, mit ihm zu herrschen. Wir haben das alles geschmissen durch die Sünde. Aber Jesus, Gott gibt nie auf. Jesus ist gekommen. Jesus hat sein Leben gegeben. Und er hat sein Leben gegeben. Nicht einfach, dass wir verschwinden als unsichtbare Phantome in der Himmel, sondern er hat sein Leben gegeben, damit wir herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben, um das zu erfüllen, was Gott ursprünglich geplant hat, dass wir in Gemeinschaft mit ihm, in einer Beziehung mit ihm, dass wir eingeladen sind, nicht nur als Empfänger, sondern als Teilnehmer in allem, was Gott tun will. Ich habe mich einmal vorbereitet für eine Hochzeit und eine Geschichte kam mir in den Sinn. Meine Frau hat diese Geschichte 10.000 Mal gehört, aber irgendwie lacht sie immer noch jedes Mal. Ja? Aber, und sie mag das nicht aus Höflichkeit, sie kann es nicht widerstehen. Aber ich habe an eine Geschichte gedacht, das ich gesehen habe als Kind. Es war ein New Yorker Mann und er sagt zu seiner Frau, guck mal, ich will, dass du etwas verstehst, ich bin der Chef und du bist nichts. Ich bin der Chef und du bist nichts. Ich bin der Chef und du bist nichts. Und dann sagt er zu ihr, hast du es verstanden? Und sie sagt, ja. Du bist der Chef von nichts. CK hat gelacht. Ja, hier ist die Sache. See, das ist nicht nur wie viele Leute die Ehe sehen. Das ist wie viele Christen die Beziehung zu Gott sehen. Gott ist Gott und wir sind nichts. Gott ist Gott und wir sind Würmer. Da heißt er, er ist der Gott der Würmer. Und er ist der Gott von nichts. Er ist der König und wir sind nichts. Er ist nicht der König von nichts. Wenn wir sagen würden, heute kommt nach Denkingen der König von nichts, vielleicht würden ein paar Leute aus dem Fenster schauen, um dieses interessante Phänomen zu sehen. Aber niemand würde auf die Straße gehen, um ihn zu begrüßen. König von nichts, das bereitet nicht viel Herrlichkeit. Aber Jesus wird nicht genannt der König von nichts, sondern der König der Könige. Wie viel mehr ist das? Und er ist der König der Könige. Und in einer Beziehung zu ihm sind wir nicht nur Empfänger von allem, was er gibt. Das sind wir auf jeden Fall. Wir empfangen von ihm. Aber wir sind auch Teilnehmer an seine göttliche Natur. Das bedeutet, die Art und Weise, wie Gott ist, die Kultur des Himmels, möchte er in unser Leben auch hineinbringen. Und das ist unter anderem das, was ich verstehe von Johannes 17, wo Jesus sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast als Mensch, die Herrlichkeit, die ich, die Menschen, wo Menschen gesündigt haben und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit hast du mir gegeben an ihre Stelle. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wir sind Teilhabe der göttlichen Natur, sodass die Art und Weise ausgedruckt, perfekt in Christus am Kreuz in unser Leben hineingewirkt wird. Und so, dass wir demonstrieren durch unser Leben, wie Gott eigentlich ist. Und da brauchen wir den wunderbaren Heiligen Geist. Aber hier ist die wunderbare Wahrheit. Gott ist nicht dabei, den Heiligen Geist von uns zu enthalten. Er ist die Verheißung des Vaters. Jesus sandte ihn von dem Vater in seinem Namen. Und der Heilige Geist möchte uns mit frischem Öl übergießen. Seid ihr da? Ja. Streckt eure Hände aus zu Gott. Und sage, Gott, ich bin da. Ich bin ein Empfänger. Aber ich bin auch ein Teilnehmer. Ich möchte nicht nur, dass du alles für mich tust. Das möchte ich auch. Aber ich möchte ein Gesandter sein. Ich nehme meinen Platz. Ich gehe in der Kraft des Heiligen Geistes. In dem Namen Jesu. In allem, was du durch Jesus getan hast. Ich nehme meinen Platz. In Jesu Namen. Halleluja. Lasst euch nicht verführen, ich bin noch lange nicht fertig. Okay. Jetzt könnt ihr Römer 8 aufschlagen und ich möchte diese beiden Dinge jetzt verbinden. Frisches Öl und Söhne, denn darum geht es, wie wir heute Morgen gehört haben. In Römer 8 geht es darum, geht es um das Thema Söhne Gottes. Söhne Gottes. Und hier in Römer 8, ich lese ab Vers 14, denn so viel durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Okay? Geleitet durch den Geist Gottes, sie sind die Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Was für eine gewaltige Aussage hier. Ich möchte sagen, erstens, ich glaube, auch was Moni gesagt hat, dass dieser Begriff Papa Gott steht nicht in dem Sinne des Wortes Gottes. Jedes Mal, wo aber übersetzt wird, aber ist das Wort für Vater, und jedes Mal, wo aber übersetzt wird, heißt es immer, ohne Ausnahme, aber Vater. Und obwohl heutzutage aber in der modernischen, im modernischen Hebräisch aber ist ein Begriff für Papa, damals war es nicht. Diese Verniedlichung für Vater gab es damals nicht. Und deswegen jedes Mal, wo das übersetzt wird, heißt es aber Vater. Aber Vater, es ist ein Begriff von natürlich von Annäherung, aber immer von Respekt. Immer von Respekt. Das haben wir heute Morgen dermaßen gehört von allen Seiten. Es ist ein wunderbarer Begriff für Vater. Gott ist unser Vater. Und wir sind geboren aus dem Geist Gottes und jetzt sprechen wir dieselbe Sprache wie Jesus. Wir sagen, aber Vater, Gott ist unser Vater geworden. Und der Geist Gottes zeugt mit unserem Geist, und merkt das, der Geist Gottes zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind Kinder, wir sind geboren aus Gott. Das ist nicht nur ein Sinnbild, wir sind tatsächlich vom Neuen geboren. Gott hat uns seinen Geist gegeben, wir haben das Leben Gottes in uns und jetzt sind wir geboren aus Gott. Johannes sagt, dass wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Wir haben das Überwinderleben in uns. Wir sind geboren aus dem Überwinder. Wir haben Überwinder-DNA in unserem Geist. Wir sind tatsächlich Kinder Gottes. Aber Paulus macht einen Unterschied hier zwischen Kinder und Söhne. Söhne sind reif und die durch den Heiligen Geist geleitet werden, sie sind die Söhne Gottes. Ein Kind ist ein potenzieller Sohn, aber er ist noch nicht ein Sohn, bis er zur Reife kommt. Und Galaterbrief Kapitel 4 sagt, dass solange das Kind unmündig ist, dann macht es keinen und dann sieht man nicht den Unterschied zwischen ihm und einem Sklaven. So Gott ist dabei, uns aus dieser ewigen Kleinkinderheit rauszubringen in eine Reife. Gott ist dabei, in Deutschland wirklich Söhne zu erwecken, Menschen, die das ernst nehmen und dabei sind und sehen sich mehr als nur Empfänger von Gott, sondern auch Teilnehmer an dem, was er haben will, was er tut in dieser Welt. Als Gott der Vater ausgerufen hatte bei der Taufe Jesu, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Später die ersten Jünger Jesu haben entdeckt die Tiefe in dieser Aussage, dass das tatsächlich in menschlichen Form war, was wir nennen jetzt die zweite Person der Dreieinigkeit. Da vor ihren Augen war Gott selbst. Aber damals, als sie diese Aussage gehört haben, haben sie das sofort verbunden, Sohn Gottes, das ist mein Sohn. Sie haben das sofort verbunden mit zwei messianischen Aussagen. Erstens in Psalm 2, wo es heißt über den Messias, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und zweitens das, was Gott als Verheißung zu David gegeben hat, dass er einen Sohn bekommen würde und dieser Sohn würde ein Sohn Gottes sein und er würde die Herrschaft nehmen. Er würde auf dem Thron David sitzen. Als sie das gehört haben, du bist mein Sohn, sie haben an den messianischen Auftrag sofort gedacht. Und das hat auch etwas damit zu tun, was Gott uns als Volk Gottes gegeben hat, was auch Sohnschaft bedeutet, dass wir stehen auf in dem Geist der Sohnschaft und wir nehmen Anteil an der Mission des Christus. Wir nehmen Anteil. Wir sind getauft worden in dem Tod des Messias. Wir sind gestorben mit ihm und wir sind auferstanden mit ihm. Wir haben Auferstehungsleben in uns und wir haben seine Mission geschrieben in unserem Herzen und wir geben unser Leben hin. Es bedeutet nicht unbedingt, dass alle jetzt sofort auf ein Missionsfeld gehen oder alle sofort Prediger werden in dem Sinne. Es bedeutet, dass wir alle unser Leben sehen als ein Dienst, um letztendlich diesen Auftrag Jesu zu erfüllen. Das ist, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. Das ist, was es bedeutet, unseren Platz in dieser Sohnschaft zu nehmen. Guck mal in Römer 8 weiter, weil es spricht von dieser Offenbarung der Söhne Gottes. Und obwohl ich glaube von ganzem Herzen, dass dies letztendlich endgültig erfüllt wird, wenn Jesus wiederkommt, weil es hat mit der Erlösung unseres Leibes zu tun. Wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen jetzt schon und noch nicht. Aber das sollte uns nie begrenzen. Das sollte uns nie, Gott wollte uns nie sagen, ihr dürft nur so viel haben jetzt. Ich mag das, wie sie in Reading, in Bethel-Gemeinde gesagt haben, wir wollen ein Experiment machen, wie viel wir jetzt schon haben können. Ich habe gesagt, ich bin dabei. Ich mag mit, mag dieses Experiment mit. Gott möchte uns nie begrenzen. Wir sollen wissen, dass Gott wirklich, er möchte, dass unser Leibe mitverherrlicht werden, dass unser Leibe, unser physische Leibe, Jesus ist in einen physischen Leib in den Himmel eingetreten. Er ist der Erste, der Himmel und Erde verbunden hat. Er ist der Erste, der ein verherrlichter Leib bekommen. Und das ist, was uns erwartet. Das ist die Krönung der Erlösung. Wenn Jesus wiederkommt und wir werden in einem kosmischen Sekunde, werden wir verwandelt werden in sein Ebenbild. Dann Geist, Seele und Leib. Und jetzt leben wir in diesem Leib. Aber wir sitzen nicht da und warten ab, sondern jetzt schon haben wir die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes in uns. Jetzt der Geist, denkt darüber nach, der Geist Gottes, der letztendlich das ganze physische Universum verwandeln wird, wohnt jetzt schon in uns. Und jetzt dürfen wir vorwärts gehen. Und jetzt haben wir einen Auftrag vor uns. Und jetzt können wir einen Unterschied ausmachen in unserer Zeit. Hier in Römer 8 weiter heißt es in Vers 26 ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Ich glaube, dass das bedeutet viel mehr als in Sprachen beten, aber es bedeutet auf keinen Fall weniger. Und ich möchte euch ermutigen, in Sprachen zu beten, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus nennt das im Geist beten. Wenn ich in Sprachen betet mein Geist zusammen mit der Heilige Geist, der gekommen ist, um mir in meine Schwachheiten zu helfen, weil ich weiß nicht, was ich beten soll, sehr oft, aber der Heilige Geist hilft mir, der Heilige Geist gibt mir die Anliegen Gottes in meinem Geist und sehr oft bete ich Dinge, die, es ist nicht, dass Gott so unbedingt sagt, bete dafür, sondern er legt Dinge in unserem Herzen, wo wir sehen eine Not, wo wir sehen eine Möglichkeit, wo wir sehen etwas, was Gott tun könnte, wo wir sehen, wo Gott Gutes hineinbringen können in tragödische Situationen. Und wir fangen an zu beten. Hier ist Partnerschaft. Das ist der Grund, warum wir geschaffen worden sind, in Partnerschaft mit Gott zu sein, in Partnerschaft. Das ist eine Bedeutung von der Sohnschaft, Partnerschaft mit ihm. Jesus, der Sohn, sagte, ich tue immer das, was meinem Vater gefällt. Ich bin nicht gekommen, um meine eigene Sache zu tun, sondern ich tue das, was mein Vater auf dem Herzen hat. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, und das sind wir, er sagte, wir müssen die Werke tun, dessen, der mich gesandt hat. Wir müssen die Werke tun, dessen, der mich gesandt hat. In seine Sendung sind wir gesandt worden. Und das heißt, wir dürfen auch die Werke tun, dessen der Jesus gesandt hat. Wir sind Teilnehmer an seiner Sendung. Wir sind nicht nur Empfänger, sondern Teilnehmer. Und dann lesen wir weiter in diesen Vers, wo es heißt, wir wissen, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja, ohne diese wunderbaren Worte wegzunehmen, weil ich glaube, auf jeden Fall, egal was, Gott ist in der Lage, Situationen in unserem Leben, Gott ist nicht die Ursache von Bösen, aber er kann sogar böse Situationen umkehren, sodass sie seinen Absichten in unserem Leben dienen. Aber ich möchte euch eine alternative Übersetzung hier von diesem Vers vorschlagen, was mir sehr viel geholfen hat und was ich glaube, ein Schlüssel sein könnte. Hier, ich habe das in der NIV-Übersetzung gelesen, New International Version gelesen eines Morgens. Alternative Übersetzung ist, Gott wirkt mit denen, die ihn lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind, um Gutes zu bringen. Es ist nicht, dass die Dinge wirken oder dass Gott nur mit Dingen wirkt, sondern Gott wirkt mit denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind und die ihn lieben, die in eine Bundesbeziehung mit ihm stehen. Gott wirkt zusammen mit uns. Und hier ist ein sehr wichtiges griechisches Wort. Es ist das Wort Synergeo. Und du hörst in diesem Wort Synergie. Synergie ist nie eine Person allein wirken, sondern Synergie ist immer ein Teamarbeit. Synergie ist, wo mindestens zwei sich investieren und mehr kommt raus, als reingeht. Es multipliziert die Möglichkeiten. Und dieses Wort Synergie, wie das benutzt wird in dem Neuen Testament, es ist sehr interessant. Einmal in Markus 16, wo es heißt, die gingen raus und predigten das Evangelium und Gott wirkte mit ihnen. Das, ich glaube, ist das Herzstück von dem, was ich heute Nachmittag euch aufs Herz legen will. Gott möchte mit uns wirken. Er möchte nicht alleine wirken. Er möchte mit uns wirken. Und wir haben gehört, am Anfang von Römer 8 heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Sklaverei gegeben. Und interessanterweise aber, ganz am Anfang des Römerbriefes, Paulus stellt sich vor, Paulus, Sklave Jesu Christi. So, die Sache ist, wir dienen Gott. Wir sind da für seine Herzensanliegen. Aber wir tun das nicht als Sklaven, sondern wir tun das als Söhne. Paulus spricht von Timotheus. Er dient mir wie ein Sohn in dem Evangelium. Ein Sohn dient ganz anders als ein Sklave. Ein Sohn hat Anteil. Nicht nur eine Verantwortung. Und deswegen macht er das nicht aus Plackerei und Schwermut, sondern er macht das mit Freude. Er dient dem Herrn mit Freude. Paulus hat nicht gesagt, ich bin ein Sklave und ich kann nichts anders. Er hat gesagt, ich bin ausgesondert für das Evangelium. Das beschreibt mein Leben. Ich bin ausgesondert für das Evangelium. Einmal hat Kay und ich die Gelegenheit gehabt, Urlaub zu machen auf einer Insel von der Küste von Florida. Es war eine Insel, du musstest mit einem Boot fahren zu diesem Insel, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann war der Insel selbst 11 Kilometer lang und 500 Meter breit. Und wir waren die Einzigen in der Zeit auf der ganzen Insel. Und das Wasser, das direkt am Strand in beiden Seiten, und ich lag in dem Wasser auf einer Luftmatratze, und das Wasser war Badewannentemperatur, und ich lag da und genoss die Sonne und das Wasser, und dann fing ich an zu beten, und ich habe gesagt, Gott, ich habe so eine Bürde für diesen Insel. Ich habe gesagt, wenn du niemanden sonst findest, ich gebe dir mein Leben, hier zu bleiben. Aber das hat natürlich Gott nicht ernst genommen. Die Sache ist, Wenn wir für seine Absichten leben, da sind wir eingezäumt, wie Paulus das gesagt hat, ausgesondert, eingezäumt in seinem Auftrag. Das ist, wofür wir leben. Und es ist wiederum, es ist egal, was du
tust. Es ist nicht, dass jeder berufen ist, ein Pastor zu sein oder desgleichen. Aber wir sind alle berufen als Jünger Jesu. Und als ein Jünger Jesu, unser Leben ist ausgesondert für seine Absichten. Stimmt das? Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte euch bitten, jetzt einfach, lass uns das tun. Lass uns in Gruppen von 2 bis 4 finden. Und lasst uns anfangen, einfach im Heiligen Geist zu beten. Ist das okay? So einfach loslegen in anderen Sprachen und lass uns sehen, was der Heilige Geist tut. Cool, aber gerade.